طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسمع الهاتش في قولي بقش فستة سؤال بايتر تفسير انتغش سؤال بايتر سيرة انتغش إن شاء الله. بس السيس نخ عن اللينجر ان باوزة بس إن سي أنصار فلاش ein bisschen geringer als erwartet، aber إن شاء الله möge Allah uns segnen. Und wir sind inshallah nicht die Einzigen, denn wenn jemand Allahs gedenkt in einer der Häuser Allahs, dann wer ist dann anwesend? Die Engel sind ebenfalls mit anwesend. Alles so wird Allah dem Herrn der Welten, Allah Segen, Heil und Barmherzigkeit, seinem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wir fangen an, inshallah, mit Tafsir wie gewohnt. Und wir sind bei Surat Al-Asr. Surat Al-Asr, Surah Nummer 103. Und ich lese zuerst einmal die ungefähre Übersetzung vor. Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen. Beim Zeitalter, der Mensch befindet sich wahrlich in Verlust, außer denjenigen, die glauben und rechtschaffende Werke tun und einander die Wahrheit eindringlich empfehlen und einander die Standhaftigkeit eindringlich empfehlen. Auf Arabisch denke ich, die meisten von uns kennen diese Sura auswendig. Sie ist eine Sura, die aus drei Ayat besteht. Und es gibt keine Sura oder Sura, die aus weniger Ayat besteht als drei. Und davon kennen wir zwei ziemlich genau. Surat Al-Asr und Surat Al-Kawthar, Allahu A'lam. Und die kürzeste ist aber natürlich Surat Al-Kawthar. Sie ist ein bisschen kürzer als Surat Al-Asr. Wie dem auch sei, liebe Geschwister, Surat Al-Asr gehört zu denjenigen Suren des Koran, die kurz und knapp auf den Punkt bringen, was Allah subhanahu wa ta'ala vom Menschen haben möchte. Und die Botschaft des Koran ist klar und deutlich. Deswegen der Koran, wenn man ihn liest, man braucht nicht für jede Aya einen großen Gelehrten, der einem erklärt, was ist hiermit gemeint, was ist damit gemeint. Jeder Mensch weiß, was es bedeutet, zu glauben. Und jeder Mensch weiß, was es bedeutet, rechtschaffene Werke zu tun, Dinge zu tun, die Allah subhanahu wa ta'ala mag. Da gibt es eindeutige Dinge, die macht man und dann ist Allah subhanahu wa ta'ala mit einem insha'Allah zufrieden. Die Botschaft des Koran ist klar und deutlich. Deswegen sagte Allah subhanahu wa ta'ala: Huwa alladhi anzala alayka al-kitaba minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitab. Er ist derjenige, der zu dir das Buch herabgesandt hat. Darin befinden sich oder zu ihm gehören klare, deutliche Verse. Ayat muhkamat. Hunna ummul kitab. Sie sind die Mutter, der Ursprung des Buches. Und weitere andere unklare, mehrdeutige. Und unsere Aufgabe ist es immer, den eindeutigen Versen direkt zu folgen und die mehrdeutigen im Lichte der eindeutigen Verse zu verstehen. Das heißt also, wenn wir eine Ayah haben, die unklar ist, undeutlich ist, die zwei Bedeutungen beinhaltet, könnte bedeuten, Halal könnte bedeuten Haram, zum Beispiel. Also es ist vielleicht ein weit hergeholtes Beispiel, aber auch sowas kann es geben. Auch in den Hadithen des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Dann benehmen wir diejenige Bedeutung, die übereinstimmt mit den eindeutigen Textbeweisen. Diese Sura beginnt, wie die allermeisten Suren des Koran, mit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Und wir haben gesagt, dass wir über Bismillah ar-Rahman ar-Rahim am Anfang Surat al-Fatiha ausführlich gesprochen haben. Zusammengefasst ist eine der Bedeutungen von Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, dass man das mit der Erlaubnis Allahs liest. Das heißt, ich lese mit der Erlaubnis Allahs ar-Rahman ar-Rahim. Und natürlich, die Namen Allahs ar-Rahman ar-Rahim sind hier übersetzt worden. Normalerweise einen Namen kann man nicht übersetzen. Also normalerweise eine Person bei Menschen zum Beispiel, wenn ein Mensch Abdullah heißt, dann ist der Name Abdullah. Da kann ich nicht, wenn ich einen Text übersetze, sagen, der Diener Allahs. Weil dann weiß man nicht mehr, wer gemeint ist. Und bei den Namen Allahs erst recht. Weil die Namen Allahs gehören zu seinen Eigenschaften, subhanahu wa ta'ala. Und deswegen, der Name Allahs ist nicht Al-Abama, sondern der Name Allahs ist Ar-Rahman. Und als wir über Bismillah ar-Rahman ar-Rahim bei Surat al-Fatiha gesprochen haben, haben wir herausgefunden, dass es dass dieser Begriff Ar-Rahman, dieser Name Ar-Rahman, verschiedene Bedeutungen hat, beinhaltet. weil es gibt einen Unterschied zwischen Ar-Rahman und Ar-Rahim. Und deswegen, wenn wir es jetzt ins Deutsche übersetzen, dann müssen wir uns gezwungenermaßen eine Bedeutung von diesen Bedeutungen raussuchen. Weil sonst kommen wir nicht weiter. Und das bedeutet aber nicht, dass man den Namen auf vollkommene Art und Weise übersetzt hat. Insofern, bei den Namen Allah subhanahu wa ta'ala erst recht, ist es so, dass sein Name auf Arabisch ist und nicht übersetzt werden kann, sondern er kann erklärt werden. Aber natürlich in den Übersetzungen, das heißt nicht, dass die Übersetzer alles jetzt falsch gemacht haben, nein, sondern der Übersetzer sucht sich in der deutschen Sprache dasjenige Wort aus, was inshallah im Arabischen am größten übereinstimmt. Ja, Wallahu a'lam. Im Namen Allahs des Allerbarmers, des Barmherzigen, beim Zeitalter, auf Arabisch, wal asri. Eine Art zu schwören im Arabischen kennen wir alle. Das ist, indem man den Buchstaben Wow verwendet. Indem man Wa sagt und danach dasjenige Wort, bei dem man schwört. Das heißt zum Beispiel, das bekannteste ist, man sagt Wallahi. Ja? Und die Kasra am Ende, dieses I bei Wallahi, ist eben der Hinweis darauf, dass das ein Schwur ist. Weil normalerweise Wa im Arabischen bedeutet und. Eine der Bedeutungen von Wa ist und. Und aber wenn es hier und wäre, dann würden wir sagen Wal Asru zum Beispiel. Ja? Aber weil wir sagen Wal Asri, ist diese Kasra am Ende ein Beweis dafür, dass geschworen worden ist. Es gibt im Arabischen andere Möglichkeiten zu schwören, aber das ist die bekannte und deswegen lesen wir hier Wal Asri. Der Begriff Al-Asr, liebe Geschwister, hat verschiedene Bedeutungen. Und das ist jetzt ein Punkt, wo sich die Übersetzer unterscheiden. Das heißt, wenn ich jetzt ins Deutsche übersetze, was Al-Asr, wie soll ich das übersetzen, Al-Asr? Al-Asr in der arabischen Sprache kann mindestens folgende Bedeutungen haben. Erstens, es könnte bedeuten, der Nachmittag, Al-Asr. Und deswegen heißt unser Salatul Asr, Salatul Asr, weil wir dieses Gebet zur Nachmittagszeit verrichten. Die zweite Bedeutung von Al-Asr kann das Gebet selbst gemeint sein, weil wir im Alltag, in der Sprache, sagen wir nicht immer, ich habe Salat Al-Asr verrichtet, sondern ich habe Asr gebetet, sagt man sehr oft. Das heißt auch, das könnte ein Schwur sein. Allah subhanahu wa ta'ala schwört, also entweder haben wir gesagt, beim Nachmittag oder er schwört bei dem Salah Al-Asr oder die dritte Bedeutung ist das Zeitalter oder die Epoche. Das heißt eine ganze Phase der Zeit, eine ganze Zeitphase. Ja? Also was wäre eine Epoche? Eine Epoche wäre zwischen 100 Jahre, 500 Jahre. Das sind Zeitepochen, bei denen Allah subhanahu wa ta'ala nach einer Bedeutung schwört. Jetzt heißt es jetzt, dass wir nicht wissen, welche dieser Bedeutungen korrekt ist? Nein. Sondern es gibt einen ganz wichtigen Grundsatz in Usul al-Tafsir, das heißt in der Wissenschaft der Grundlagen des Tafsir, dass wenn es zu einer Ayah drei Auslegungen gibt oder mehr oder weniger, und alle diese drei Bedeutungen könnten richtig sein. Und sie schließen sich nicht gegenseitig aus. Wie in diesem Fall. Es könnte sein, dass dass der Nachmittag gemeint ist. Könnte sein, Salat al-Asr ist damit gemeint. Und könnte sein, dass damit das Zeitalter damit gemeint ist. Dann sagen wir, alle drei Bedeutungen sind korrekt. Denn das sind die Worte Allahs subhanahu wa ta'ala. Wer sagt dir, dass Allah subhanahu wa ta'ala nur eine Bedeutung mitteilen wollte in diesem Fall? Im Gegenteil, Allah subhanahu wa ta'ala in vielen Ayat, die Gelehrten entnehmen aus einem Wort viele Bedeutungen. Viele Bedeutungen. Ja? Und deswegen, aber trotzdem können wir sagen, die wahrscheinlichste dieser Bedeutungen, wir können sagen, welche die wahrscheinlichste dieser Bedeutung ist, das heißt, was ist am ehesten damit in erster Linie gemeint? Und wie wir das bestimmen können, werde ich gleich sagen. Erst einmal, warum sagen manche Ulama, dass hier mit der Nachmittag oder dass das Salah gemeint ist? Salat al-Asr. Weil Salat al-Asr, liebe Geschwister, ist eines der besonderen Gebete, die Allah subhanahu wa ta'ala den Menschen auferlegt hat. Die besten Gebete, die wir verrichten, sind zweifellos die fünf Salawat, die fünf Gebete. Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib und Isha. Das sind die besten Gebete. Es gibt kein besseres Gebet als dies, kein wertvolleres. Warum? Weil Allah subhanahu wa ta'ala uns mitgeteilt hat, dass er nichts lieber mag als das, was er subhanahu wa ta'ala den Menschen auferlegt hat, das heißt Pflicht gemacht hat. Aber von diesen fünf Gebeten, was ist davon das wertvollste Gebet? Und der Koran weist relativ deutlich darauf hin, dass Salat al-Asr das wertvollste und beste dieser fünf Gebete ist. Und deswegen hat Allah subhanahu wa ta'ala im Koran Salat al-Asr gesondert erwähnt. Er sagte subhanahu wa ta'ala in Surat al-Baqarah, حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. Das heißt, achtet auf die Gebete und auch auf das mittlere Gebet. Als würde er uns sagen, subhanahu wa ta'ala, achtet auf die Gebete, die fünf Gebete, besonders davon das mittlere Gebet. Und nur nebenbei bemerkt, das ist einer der Beweise, das ist natürlich, yani, darüber gibt es keinen Zweifel. Es gibt keinen Zweifel darüber, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns fünf Gebete auferlegt hat. Aber es gibt manche Ahlul Bid'a, die sagen zum Beispiel, im Koran steht nicht drin, dass man fünfmal pro Tag beten muss. Okay? Dann sagen wir eben doch, diese Ayah ist ein ganz klarer, hundertprozentiger Beweis, dass es sogar mindestens fünf Gebete sein müssen. Wenn du nicht einverstanden bist, musst du sogar noch mehr. Sozusagen. Warum? Weil als Allah sagte, hafidhu ala salawat, und wir haben hier Geschwister unter uns, die mashallah arabisch Kurse belegen. Salawat ist ein Plural. Richtig oder nicht? Dieser Plural Salawat, Plural von Salah, wird er verwendet für zwei oder für mehr als zwei? Mehr als zwei, barakallahu fi. Nehmen wir die geringste Anzahl mehr als zwei. Was ist das? Drei. Weil wir gehen von ganzen Zahlen aus, logischerweise. Das heißt, drei Gebete sind es jetzt mindestens, richtig? So. Er sagt Allah subhanahu wa ta'ala, achtet auf die Gebete und das mittlere Gebet. Und das mittlere Gebet. Normalerweise, wenn du etwas sagst, in diesem Fall, das erste, was man darunter versteht, ist, dass es ein zusätzliches Gebet ist. Achtet auf die Gebete, also mindestens drei, müssen wir sprachlich sagen. Ja? Und das mittlere Gebet. Sind jetzt vier geworden. Gibt es bei vier Gebeten ein mittleres Gebet? Gibt es keins. Okay? Bei vier Gebeten gibt es kein mittleres Gebet. Also müssen wir jetzt mindestens noch ein Gebet hinzufügen. Und siehe da, wir haben plötzlich fünf Gebete bekommen. Okay? Deswegen manche Leute, manche Ahlul Bid'a, die sagen, nein, ich akzeptiere nur, was im Koran steht. Diese Leute sind diejenigen, die sich am weitesten entfernt befinden von Al-Quran al-Karim. Die sind die weitesten entfernt, weil sie viele Ayat des Koran, wal-i'adhu billah, leugnen, ganz direkt, ob sie es wissen oder ob sie es nicht wissen. Tayyib. Surat al-Asr, liebe Geschwister, also Entschuldigung, wir haben jetzt gesagt, warum wir eine der Bedeutungen von al-Asr ist das Salah. Die zweite Auslegung ist die Zeitepoche, beziehungsweise der Nachmittag. Der Nachmittag natürlich, weil das ist die Asr-Zeit und die Epoche ebenfalls. Das sind alles Zeitbegriffe. Die kann man mehr oder weniger in ein Paket packen. Aber warum ist es am ehesten und am deutlichsten, dass Allah subhanahu wa ta'ala hier beim Nachmittag schwört, subhanahu wa ta'ala. Beim Nachmittag. Weil, liebe Geschwister, andere Ayat, es viele Ayat im Koran geht, wo Allah ebenfalls bei Zeiten schwört. Und wie heißt es bei Allah subhanahu wa ta'ala? طيب, Sekunde, sagen wir aber nichts. طيب. Also die Frage ist jetzt, warum ist es am wahrscheinlichsten zu sagen, barakallahu fikum für den Hinweis, warum ist es am wahrscheinlichsten zu sagen, dass Allah subhanahu wa ta'ala bei der Zeit al-Asr, beim Nachmittag schwört und nicht beim Gebet eher? Weil andere Ayat, es viele Ayat im Koran gibt, wo Allah subhanahu wa ta'ala schwört bei Zeiten. Nehmen wir ein Beispiel, was uns jetzt einfällt. Al-Layl. Allah sagte, Wal-Layli. Das ich schwöre oder bei der Nacht. Anderes Beispiel. Wal-Fajr. Barakallahu fiek. Wal-Fajr. Bei der Morgendämmerung. طيب. Was haben wir noch? Wal-Duha. Ja? Wal-Duha. Das ist der Vormittag. Allah schwört beim Vormittag. Das heißt, wir haben mehrere Ayat, wo Allah subhanahu wa ta'ala bei der Zeit, bei Zeiten schwört. طيب. Und natürlich, wenn Allah subhanahu wa ta'ala schwört bei einer Zeit, dann weist es darauf hin, dass es eine ganz besondere Zeit ist. Und deswegen ist ein Hinweis darauf, dass die Asr-Zeit und das Salat al-Asr eines der wertvollsten Gebete ist. Ja? Und subhanallah, dieses Gebet ist eine der Gebete, das auch manche Leute verschlafen. Weil sie halten sozusagen einen Nachmittagsschlaf und dann kann es passieren, dass man das Gebet verpasst. Umso wertvoller ist es, wenn man Allah subhanahu wa ta'ala sagt, nein, ich verzichte auf meinen Schlaf dafür, dass ich mein Gebet rechtzeitig verrichte. Wie Salat al-Fajr, das gleiche, also ähnlich wie Salat al-Fajr. Auch zur Nachmittagszeit gibt es Dinge, die sehr wertvoll sind. Und zwar, ihr kennt am Tag von Arafat. Am Tag von Arafat ist die Zeit gegen Nachmittag eine der wertvollsten Zeiten überhaupt. Eine Zeit, in der Allah subhanahu wa ta'ala zum untersten Himmel hinabsteigt und den Menschen in Arafat ihre Sünden alle vergibt. Und deswegen, diese Zeit ist eine wertvolle Zeit. Und am Jumu'ah, am Freitag, sind manche Ulama der Ansicht, dass zur Asr-Zeit diejenige Zeit stattfindet, in der Allah subhanahu wa ta'ala die Dua erhört. Weil am Freitag gibt es eine bestimmte Phase, und nur Allah alleine kennt sie, mit Gewissheit, in der Allah den Dua erhört. Und manche Ulama sagen, in der Nachmittagszeit ist diese Zeit. Allah ta'ala weiß aber am besten Bescheid. Natürlich ist es auf Überlieferung aufgebaut, weil das gehört zu Ilm al-Ghaib. Und woher soll man wissen über Ilm al-Ghaib? طيب, kehren wir zurück. Surat al-Asr ist nach den meisten Ulama eine mekkanische Sura. Das heißt, sie ist herabgesandt worden vor der Auswanderung des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Diese Sura ist eine sehr wertvolle Sura. Und deswegen sagte الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لو لم ينزل الله على عباده حجة إلا هذه السورة لكفتهم. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى sagte, wenn Allah subhanahu wa ta'ala keine andere Sura als Argument gegen die Menschen herabgesandt hätte als diese Sura, so würde das vollkommen ausreichen. Das heißt, wenn Allah subhanahu wa ta'ala nur diese Sura abgesandt hätte, sonst gar keine andere Sura des Koran, wäre das ein Argument gewesen genug für Allah subhanahu wa ta'ala yawm al-qiyamah, den Menschen zu sagen, warum hast du nicht geglaubt? Da steht drin, illa alladhina amanu, außer diejenigen, die geglaubt haben. Wa amilus salihat, warum hast du nicht rechtschaffen gehandelt? Warum hast du nicht gebetet? Warum hast du nicht mehr gemacht als das? Aber zur Rahma von Allah subhanahu wa ta'ala gehört es, dass er uns so viele Suren, 114 Suren des Koran herabgesandt hat, um uns viele Dinge klar und deutlich zu machen, die eigentlich nicht nötig sind, aber es ist eine Notwendigkeit, es ist eine Barmherzigkeit von ihm subhanahu wa ta'ala. Allah sagte, innal insana lafi khusr, das heißt, der Mensch befindet sich wahrlich im Verlust. Der Mensch, gemeint ist in diesem Fall, liebe Geschwister, alle Menschen. Das heißt, der Mensch, gemeint ist die Spezies Mensch. Und dazu gehört jeder, der sich als Mensch bezeichnet. Oder man kann auch übersetzen, das ist auch in Ordnung korrekt, wenn man sagt, die Menschen, die Menschen. Wenn man sagt, die Menschen, ist auch korrekt. Warum? Weil im Arabischen der Artikel Al kann auch meinen, alle Menschen. Das hätte man Lam al-Istighraq. Okay? Das heißt, wenn man sagt, Al-Insan, der Mensch, dann kann es sein, dass man meint damit, jeder Mensch. Das heißt, jeder Mensch wäre auch eine korrekte Übersetzung. Jeder Mensch befindet sich wahrlich im Verlust. Allah subhanahu wa ta'ala betont in dieser Aya durch drei stilistische Mittel der arabischen Sprache, dass die Menschen grundsätzlich, alle Menschen, bis auf die Ausnahme, was es in der nächsten Aya kommt, dass alle Menschen oder im gleichen Aya, dass alle Menschen sich im Verlust befinden. Was bedeutet Verlust? Verlust, liebe Geschwister, auf Arabisch Khusr, bedeutet ein anderes Wort in der arabischen Sprache wäre Nuqsan. Weil viele von uns kennen versus die arabische Sprache und Khasira versus ist eine Deutung ist Naqasa. Das heißt, Naqasa heißt immer weniger werden. Das heißt, der Mensch befindet sich immer im Verlust. Was heißt Verlust? Verlust heißt, irgendetwas wird immer weniger. Was wird immer weniger? Und zwar, liebe Geschwister, seine Lebenszeit. Seine Lebenszeit wird immer weniger. Und wenn wir sagen, dass seine Lebenszeit immer weniger wird, dann passt es auch wieder, dass der Schwur sich eher bezieht auf den Zeitbegriff als auf das Gebet. Das heißt, der Mensch befindet sich wahrlich im Verlust. Er verliert immer mehr an Lebenszeit. Dein Leben wurde von Allah subhanahu wa ta'ala irgendwann mal festgelegt, dass du so und so viele Jahre lang leben wirst. Ab dem Zeitpunkt deiner Geburt, diese Zeit wird immer knapper und immer weniger. Und warum befindet sich der Mensch immer wieder weiter in Verlust, außer diejenigen, die Allah subhanahu wa ta'ala diese Eier ausgenommen hat? Weil, stellt euch mal vor, jemand hat 50 Jahre zu leben bekommen. Die werden immer weniger, 49, dann werden sie 40, 30, 20, 10, ein Jahr, ein Tag. Wenn er bis dahin niemals La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah gesagt hat, wird er auch nach seinem Leben und nach dem Tod weiter im Verlust bleiben. Dann wird dieser Verlust gar nicht mehr aufhören. Und deswegen, liebe Geschwister, Allah subhanahu wa ta'ala betont hier und teilt uns mit, dass die Zeit ist sozusagen das Startkapital jedes Menschen. Es gibt nichts Wertvolleres, das du bekommen hast, nach dem Iman, nach dem Islam von Allah subhanahu wa ta'ala, als die Zeit, um diesen Iman und diesen Islam überhaupt auszuleben und umzusetzen. Allah subhanahu wa ta'ala nimmt prinzipiell die folgenden Menschen aus. Und zwar natürlich sind hier mit allen Menschen, die im Verlust sind, diejenigen Menschen gemeint, die Botschaft des Islam ereilt hat. Weil es gibt Menschen, sie leben und sterben, erfahren nichts über den Islam. Es gibt Menschen, sie leben und sterben, sie waren krank. Sie waren nicht, also geistig krank, sie waren gar nicht aufnahmefähig, konnten gar nicht begreifen. Das ist nicht gemeint. Gemeint ist hier eine Person, die mukallaf ist, zurechnungsfähig, zur Verantwortung gezogen werden kann, verantwortlich ist und die den Islam auf korrekte Art und Weise erfahren hat. Diese Menschen alle befinden sich im Verlust, außer diejenigen, die glauben und rechtschaffene Werke tun und einander die Wahrheit eindringlich empfehlen und einander die Standhaftigkeit eindringlich empfehlen. Allah Azzajal hat diese Sache dreimal in drei stilistischen Mitteln, habe ich gesagt, betont. Einmal sagt er inna auf Arabisch, das ist, wird öfter wiedergegeben im Deutschen mit wahrlich oder ähnlich. Lafi khusr, la, dieses la ist eine zusätzliche Betonung der arabischen Sprache, um zu sagen, er ist wirklich im Verlust. Und ihr seht schon, das Problem jetzt zum Beispiel bei dieser Übersetzung ist, der Mensch befindet sich wahrlich in Verlust. Wahrlich ist eine Betonung. Im Arabischen sind es schon mal zwei. Okay? Das heißt, die deutsche Sprache kann diese doppelte Betonung schwer wiedergeben. Und man verzichtet manchmal auf eine doppelte und dreifache Betonung, weil das dann wiederum in der deutschen Sprache unangenehm zu hören ist. Ja? Und das ist wieder ein Problem der Übersetzung. Deswegen kann man die Ayat des Koran nicht hundertprozentig übersetzen. Geht nicht. Man kann es erklären, aber man kann es sehr schwer genau eins zu eins wiedergeben. Und die dritte Betonung ist welche? Der Schwur vor. Denn Allah sagte, wal Asr. Das heißt, er schwört subhanahu wa ta'ala bei Al-Asr. Der Verlust ist laut Mujahid ibn Jabr, rahimahullah ta'ala, er sagt, das ist der Irrtum. Das heißt, der Mensch befindet sich wahrlich im Irrtum. Das ist eine der Bedeutungen, zweifellos, von Al-Khusr. Außer diejenigen, die glauben und rechtschaffende Werke tun. Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt jetzt vier Eigenschaften der Menschen, damit sie diesem Verlust entkommen. Die erste und wichtigste Eigenschaft ist der Iman. Und deswegen hat ihn Allah subhanahu wa ta'ala als erste Eigenschaft erwähnt. Weil diese Eigenschaft ist Voraussetzung für alles andere, was danach kommt. Alle anderen drei Eigenschaften, die danach kommen, sind gute Taten. Es ist gut, anderen Menschen zu helfen. Es ist gut, anderen Menschen sie auf Gutes hinzuweisen. Es ist gut, anderen Menschen Sadaqa zu geben. Es ist gut, anderen Menschen Zakat zu geben. Es ist gut, anderen Menschen Beistand zu leisten. Aber das alles wird nur angenommen, wenn man ein Muslim gewesen ist, innerlich und äußerlich. Wenn man ein gläubiger Mensch gewesen ist, innerlich und äußerlich. Und deswegen alle Taten, die die Kuffar machen, die die Nicht-Muslime machen, auch wenn sie gute Taten sind an sich, sie werden von Allah subhanahu wa ta'ala niemals angenommen werden, sondern Yawm al-Qiyamah werden sie zu verwehtem Staub. Zu verwehtem Staub. Das heißt, sie wiegen gar nichts. Staub wiegt fast nichts. Das bläst man weg und das war's. Das heißt, hat überhaupt gar kein Gewicht. Das soll damit ausgesagt werden. Außer denen, die glauben, natürlich Allah subhanahu wa ta'ala hat nicht hier ganz genau gesagt, woran sie glauben müssen. Warum? Weil der Koran erklärt sich gegenseitig. Und außerdem ist es bekannt. Der Koran ist von Allah, also muss an Allah glauben. Der Koran ist selbst der Koran, also muss an Koran glauben. Derjenige, der es überbracht hat, ist Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, also muss an Muhammad sallallahu alaihi wa sallam als Propheten glauben. Und wenn du an Muhammad sallallahu alaihi wa sallam glaubst als Propheten, glaubst du an alles, was er dir mitgeteilt hat. An alles. Insofern ist der Iman in diesem Begriff schon vollkommen impliziert. Und rechtschaffene Werke tun, die rechtschaffenen Werke, liebe Geschwister, sind diejenigen Werke, die Allah subhanahu wa ta'ala liebt. Das sind diejenigen Werke, die erstens für ihn alleine gemacht werden, das heißt mit Ikhlas. Und die zweite Bedingung für eine rechtschaffene Tat ist, dass die Tat eine Tat ist, die von der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wa sallam gedeckt wird. Das heißt also, es ist etwas, was du mit der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wa sallam rechtfertigen kannst. Das heißt, es ist eine Tat, du willst dadurch Allah näher kommen. Weil im Endeffekt, du machst was Gutes und du möchtest, dass Allah mit dir zufrieden ist. Allah braucht diese Tat also überhaupt nicht von dir. Also musst du wissen, was Allah subhanahu wa ta'ala von dir haben möchte, damit Allah subhanahu wa ta'ala mit dir, mit dieser Tat auch zufrieden sein kann. Machen wir kurz Pause wegen Adhan, dann machen wir weiter, inshallah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله wir waren stehen geblieben an der Stelle zu sagen, was rechtschaffene Werke sind, und wir haben gesagt, dass rechtschaffene Werke auch zwei Bedingungen haben, und zu diesen Bedingungen oder diese zwei Bedingungen sind einmal, dass wir werden das nicht jetzt weiter vertiefen, aber nur, dass die zwei Bedingungen sind einmal, dass man die Tat für Allah tut, und zweitens, dass die Tat übereinstimmt mit der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Wann natürlich eine Tat übereinstimmt und wann nicht, das ist ein Thema für sich, das jetzt zu weit gehen würde. Allah sagt weiterhin, und einander die Wahrheit eindringlich empfehlen. Gemeint ist gegenseitig. Das heißt, dass du deinem Bruder immer wieder darauf hinweist, was die Wahrheit ist. Wenn du siehst, er sagt was Falsches. Wenn du siehst, er macht was Falsches. Wenn er dich um Rat fragt, was er machen soll, deine Meinung islamisch gesehen und so weiter, dass du ihm immer auf das hinweist, was richtig ist, auch wenn es für ihn finanziell deswegen schlechter wäre, auch wenn es für ihn in diesem Leben dann ihm nicht so gut ginge, aber trotzdem ist es die Wahrheit, dann empfiehlst du ihm eindringlich immer die Wahrheit. Und Qatada ibn Du'ama, rahimahullah ta'ala, einer der Imam der Tabi'in, er sagte, und einer der großen Tafsir-Gelehrten, er sagte, mit Al-Haqq ist hier das Buch Allahs gemeint. Und das beinhaltet auch wiederum alles. Das ist ein allgemeiner Tafsir. Und deswegen, wenn man jemanden immer wieder auf den Koran hinweist, was Allah dazu sagt, jemand fragt dich zum Beispiel, was hältst du davon, wenn ich diesen Handel treibe, dann habe ich weniger Gewinn, oder soll ich lieber den anderen Handel treiben, dann habe ich es einfacher, aber da ist es vielleicht ein bisschen was Haram dabei, dann sagst du ihm, erinnerst du dich an das Buch Allahs, und dann nimmt er das, was für ihn vielleicht in diesem Leben schlechter ist, aber dafür im Jenseits ist es für ihn besser. Denn was bringt es für dich, wenn du in diesem Leben 10, 20 Jahre lang geht es dir gut und danach nach diesem Leben musst du dafür Rechenschaft ablegen? Das lohnt sich nicht. Sie empfehlen sich die Wahrheit eindringlich gegenseitig. Das heißt, die Wahrheit, sowohl wenn es darum geht, woran man glauben muss, sie haben keine Angst, die gläubigen Menschen, die Allah subhanahu wa ta'ala hier beschrieben hat, sie haben keine Angst davor, die Wahrheit zu sagen, woran man als Mensch zu glauben hat. Sie heucheln anderen Menschen nichts vor, sie lügen nicht über ihre Religion, um andere Menschen zufriedenzustellen, sondern sie sagen ihnen immer, was die Wahrheit ist in Bezug auf den Iman. Das gleiche gilt um Wort und Tat, alles entspricht immer der Wahrheit. Und sie empfehlen einander eindringlich die Standhaftigkeit. Die Standhaftigkeit auf Arabisch hier ist As-Sabr. Standhaftigkeit oder Geduld, das sind beide Begriffe, sind entweder Synonyme, oder sie sind also sehr, sehr ähnlich. Diese beiden Begriffe, Geduld oder Standhaftigkeit, gibt es, oder Allah subhanahu wa ta'ala verlangt von uns Geduld in dreierlei Hinsicht, liebe Geschwister. Die erste Art Geduld, die Allah subhanahu wa ta'ala von uns verlangt, ist, dass man geduldig ist, während man Allah subhanahu wa ta'ala gehorsam ist. Die zweite Art ist, dass man geduldig ist, wenn es darum geht, Abstand zu nehmen vor Sünden, vor Haram. Und die dritte Art Geduld ist diejenige, dass man geduldig ist, wenn man von Allah subhanahu wa ta'ala geprüft wird. Das sind diejenigen Menschen, die ausgenommen sind. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا außer die, die glauben, وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ und rechtschaffene Werke tun, وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ und sich gegenseitig eindringlich die Wahrheit empfehlen, ans Herz legen, وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ und sich ebenfalls gegenseitig die Geduld ans Herz legen. Die Geduld, liebe Geschwister, wie gesagt, in dreierlei Hinsicht. Noch einmal. Erste, dass man Allah subhanahu wa ta'ala, während man Allah gegenüber gehorsam ist. Das heißt, wenn Allah subhanahu wa ta'ala dich auffordert, etwas Gutes zu tun, dann, und Allah fordert einen Menschen nur gut zu Gutem auf, dann kann es manchmal anstrengend sein, diese Anordnung umzusetzen. Einfaches Beispiel, das Salah. Das Salah, zum Beispiel das Gebet, womit die meisten Leute vielleicht Probleme haben, ist Salat al-Fajr. Weil Salat al-Fajr ist das Gebet, was verrichtet wird zu einer Zeit, wo viele Menschen schlafen, einen normalen Schlafrhythmus haben. Und wenn man trotzdem aufsteht und in Geduld erträgt und ausharrt, obwohl man müde ist, sein Gebet verrichtet, dann Allah subhanahu wa ta'ala schreibt einen zu denjenigen, die hier zu dieser Ayah gehören, die Sabr haben. Das gehört zum Sabr. Das heißt, eine Person, die ihre Gebete fünfmal pro Tag verrichtet, sie hat zweifellos Sabr im islamischen Sinne. Die zweite Art von Sabr haben wir gesagt, wenn es um Sünden geht. Das heißt, wenn Allah subhanahu wa ta'ala zu dir sagt, das darfst du nicht tun, dass du geduldig ausharrst und diese Sache nicht machst, obwohl dein Körper sich danach sehnt, dein Magen sich danach sehnt, deine Zunge sich danach, du wirst es eigentlich machen, aber du machst es nicht und du hast Sabr, obwohl es anstrengend ist. Und das ist ja das Interessante. Sabr haben, Geduld haben, bedeutet ja gerade, dass du dich und dein Körper und deine Seele und deine Gelüste zurückhältst vor einer Sache, die du eigentlich gerne machen würdest. Das heißt, dein Körper, der sehnt sich daran, der Körper will das haben. Er will das essen, obwohl es haram ist. Dein Magen macht keinen Unterschied, ob das Fleisch halal war oder haram war. Das schmeckt ihm so oder so. Ja? Und man erkennt auch den Unterschied im Auge nicht, ob zwischen einem Haramfleisch und einem Halalfleisch. Der eine, darüber wurde Allahs Name erwähnt beim Schlachten von einem Muslim oder einem Ahl Kitab, die andere nicht. Ja, das andere Fleischstück nicht. Das heißt, das erkennt man nicht mit dem Auge den Unterschied. Und trotzdem, hält der gläubige Mensch sich zurück vor demjenigen, was er nicht zu sich nehmen darf. Die dritte Art von Sabr ist es, wenn es um die Bestimmungen Allah subhanahu wa ta'ala geht. Allah subhanahu wa ta'ala hat Dinge bestimmt, die für dich anstrengend sein können, sie auszuhalten. Wie zum Beispiel, wenn er bestimmt hat, dass du mit deinen Augen sehen musst, wie einer deiner Kinder stirbt. Oder wenn du ertragen musst, wie einer deiner Eltern stirbt. Oder wenn du ertragen musst, wenn du krank bist. Und sei es nur eine leichte Erkältung. Manche Menschen sind schon da unzufrieden. Oder sei es eine große Prüfung, wie etwas anderes. In diesen Fällen, liebe Geschwister, das hat ja nichts mit Sünde zu tun in dem Sinne und auch nichts mit Anordnung Allahs in dem Sinne zu tun, außer dass man trotzdem geduldig verharren muss. Man darf nicht schlecht über Allah denken. Man darf nicht sagen, was Allah subhanahu wa ta'ala unzufrieden macht. Genauso wie Ibrahim, als er gestorben ist, der Sohn des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dann hat der Prophet alaihi salatu wasallam gesagt, man wird traurig und man weint auch, aber wir sagen nur etwas, wir sagen nur Dinge, die unseren Herrn zufriedenstellen. Wir sagen nur Dinge, die unseren Herrn zufriedenstellen. Denn manche Menschen, wenn etwas Schlechtes ihnen passiert, dann lassen sie Worte von sich los oder machen sogar Handbewegungen oder zerstören Gegenstände versus in ihrer Wut. All das gehört zum Zeitalter der Jahiliyyah. Wir haben erkannt an dieser letzten Ayah diese vier Eigenschaften. Wir können sie in zwei Teile teilen. Die ersten zwei Eigenschaften, liebe Geschwister, sind für den Menschen persönlich. Und die zweiten Eigenschaften sind, damit auch dein Gegenüber, dein Mitbruder, auch vervollkommen wird. Also damit dein Bruder ebenfalls Vollkommenheit erlangt. Die ersten zwei, illa alladhina amanu wa amilu s-salihat. Glauben und Recht schaffen, Werke tun, das machst du in erster Linie für dich persönlich. Aber wir Muslime sind keine Individualisten. Wir sind keine Egoisten. Wir sind keine Menschen, die nur an sich selbst denken, sondern wir sind Menschen, die auch an unsere Mitmenschen denken. Und ganz besonders an unsere muslimischen Mitmenschen. Und deswegen rufen wir andere Menschen ebenfalls zur Wahrheit auf und erinnern andere Menschen ebenfalls an die Geduld und die Standhaftigkeit. Davon abgesehen, dass du davon auch Belohnung kriegst, aber habt ihr erkannt, wie der Mensch nicht nur selbst vervollkommen, wie der sich nicht nur sich selbst vervollkommnen soll, sondern er soll auch dafür sorgen, dass sein Bruder und seine Schwester ebenfalls vollkommen wird. Und deswegen erinnert man sich immer gegenseitig an die guten Sachen. Abschließend können wir sagen, es gibt noch eine Überlieferung über Surat al-Asr, wie wertvoll sie ist. Und zwar über einen Sahabi namens Abu Madinah al-Darimi wird berichtet, radiallahu ta'ala anhu, er sagte, كَانَ الرَّجُلَانِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ إِذَا الْتَقَيَا لَنْ يَفْتَرِقَا حَتَّى يَقْرَأَ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ ثُمَّ يُسَلِّمُ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ. Abu Madina al-Darimi, radiallahu ta'ala anhu, er sagte, wenn zwei Freunde des Propheten sallallahu alaihi wasallam sich getroffen haben, sind sie nicht auseinandergegangen, bis der eine dem anderen wal asr innal insana lafi khusr vorgelesen hat. Danach gaben sie sich dem Salam, danach hat der eine dem anderen dem Salam gesagt. Dieser Hadith ist in der Silsila as-Sahiha überliefert worden. Insofern ist es ebenfalls eine gute Sache, dass wenn man sich getroffen hat und die Sitzung beendet, dass einer Surat al-Asr den anderen Menschen vorliest und dass man danach den Salam sagt. Das heißt, Assalamu alaikum, Assalamu alaikum oder Assalamu alaikum wa rahmatullah oder Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh sagt, bevor man auseinander geht. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima kathira.